ARD.
Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Blick in die Welt der Medien. Um was soll ich hier viel ansagen? Ich lasse einfach diese Melodie sprechen. Bringt einen doch sofort in so eine feierliche Stimmung. Das Präludium, das Te Deum von Marc-Antoine Charpentier, entstanden Ende des 17. Jahrhunderts. Aber ich kann auch einfach sagen, der Europa-Fanfare. Sabine, was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Melodie hörst?
Es ist ganz lustig, dass du das fragst. Ich denke da wirklich zuallererst immer an ein Lied, das ich in der Grundschule gelernt habe, auf diese Melodie. Das ging irgendwie, wir reisen durch Europa von Hamburg bis nach Amsterdam. Das geht mir jedes Mal durch den Kopf, wenn ich diese Fanfare höre. Das war schon so, wenn Wetten, dass früher im Fernsehen lief oder jetzt beim ESC natürlich, also diese Hymne.
Drückt sofort den Europa-Knopf bei uns. Bei mir ist es tatsächlich auch sowas wie Wetten, dass zu Hause bei Mama und Papa gemütlich im Wohnzimmer. Erst diese feierliche Musik und dann im Kontrast dazu Gottschalk. Wenn man so will, dann war das ja damals ein europäisches Medienereignis, diese Show, der Eurovision Song Contest. Du hast es gesagt, es ist bis heute ein europäisches Medienereignis mit einer europäischen Medienöffentlichkeit. Wenn sich da dann alle zusammenschalten, dann hat man schon den Eindruck, Europa versammelt sich ausnahmsweise mal gemeinsam vor einem Lagerfeuer. Wenn man ehrlich ist, hat man diesen Eindruck ja ansonsten nicht so oft, oder?
Nee, auch gerade nicht, wenn wir jetzt mal auf die Europawahlen kommen. Da kann man sich schon fragen, irgendwie macht da jedes Land, machen die nationalen Medien jeder so sein eigenes Süppchen. Gibt es sowas wie eine europäische Medienöffentlichkeit überhaupt, jetzt mal ganz abgesehen vom ESC? Und darüber wollen wir heute sprechen bei Medien Kross und Quer. Mein Name ist Sabine Wachs. Du
und
bist
mein Name ist
Kai Schmieding.
Hallo.
Genau, hallo. Und wir haben uns jemanden eingeladen, der sich auskennt mit der europäischen Medienöffentlichkeit, nämlich Oliver Neuern, der ist Chefredakteur der deutschen Abteilung von Euraktiv, einem der wenigen europäischen Mediennetzwerke. Hallo Herr Neuern, schön, dass Sie dabei sind.
Danke für die Einladung, freut mich hier zu sein.
Euraktiv, das ist ja ein paneuropäisches Mediennetzwerk, aber was heißt denn das genau?
Wir wurden eigentlich in den 90ern gegründet, also Ende der 90er. Das war damals unser Gründer, Christoph Leclerc, der hatte eben den Eindruck, dass es eben, dass Europa immer wichtiger wird, dass die EU immer wichtiger wird, aber dass es eben diese Medienöffentlichkeit noch nicht gibt. Und der hatte eben damals den Einfall, da quasi ein Medium zu gründen, bei dem dann die verschiedenen Artikel dann übersetzt werden in verschiedene Sprachen, um da eben dadurch dann ein bisschen zu gewährleisten, eben dass die verschiedenen Informationen eben auch quer durch Europa verbreitet werden und übersetzt werden, die Artikel.
Also Sie übersetzen Artikel, aber Sie erstellen auch journalistische Inhalte, die sich mit Europapolitik beschäftigen.
Ganz genau, ganz genau. Also es ist beides. Also es kommt ein bisschen drauf an. Wir in der Redaktion hier haben so den Ansatz, ich würde sagen, so ein Großteil davon wird auf Englisch geschrieben bei uns. Da kommt dann direkt nach Brüssel, weil da geht es dann mehr darum, dass wir eben den deutschen Diskurs so ein bisschen nach Brüssel und in die restlichen EU-Staaten so ein bisschen tragen. Weil man muss jetzt auch nicht das 30. Medium sein, das drüber schreibt, dass Habeck jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Subventionen verkündet hat oder sowas. Aber dann gibt es eben auch noch die 20-30%, die wir auf Deutsch direkt schreiben. Das sind dann die Sachen, wo entweder klarer europäischer Engel da ist, in dem Sinne jetzt, wo sich Deutschland zum Beispiel positioniert bei verschiedenen Diskussionen auf EU-Ebene. Oder aber auch, wenn es so ist, dass es Entwicklungen in Deutschland gibt, wo wir einfach einen anderen Blickwinkel darauf haben. Also bleiben wir bei dem Thema Subventionen zum Beispiel, wenn Habeck jetzt, der Wirtschaftsminister, Robert Habeck, neue Subventionen ankündigt, dann würden die deutschen Medien vor allem über diese neuen Subventionen schreiben. Wir würden uns darüber Gedanken machen, okay, was heißt das jetzt eigentlich auf EU-Ebene? Wie geht es denn zusammen mit den EU-Regeln für Subventionen? Und dann hat man gleich einen anderen Blick darauf. Also das sind dann die Sachen, die auf Deutsch schreiben würden, zum Beispiel direkt. Aber das Großteil wird übersetzt. Also das sind dann Übersetzungen von Inhalten, die von verschiedenen Korrespondenten aus verschiedenen Mitgliedstaaten, aber vor allem aus Brüssel auch geschrieben werden.
Also das heißt, Sie sind organisiert, Sie haben es gerade eben gesagt, Sie in Berlin, dann haben wir Brüssel, dann gibt es in Frankreich auch Redaktionen, die Plattform Euraktiv oder Euraktiv oder Euraktiv, wir hatten uns eben schon gefragt, wie man es genau ausspricht und Sie sagten, alles drei ist richtig. Die publiziert tatsächlich in 12 oder 13 Sprachen, ne?
Derzeit sind es 12, wenn ich mich nicht irre. Es ändert sich dann immer manchmal wieder.
Wie finanziert sich denn das Ganze? Das ist ja ein riesiges Netzwerk. Wo kommt das Geld dafür her?
Es ist ganz unterschiedlich. Also es ist so, dass auch nicht alle von diesen Netzwerken zum selben Unternehmen gehören. Also die haben quasi das Kernunternehmen mit Sitz in Brüssel. Da gehört Brüssel dazu mit, ich glaube, 30 Journalisten und dann Berlin und Paris. Das ist quasi das Herzstück so ein bisschen von Euractiv. Und der Rest, da gibt es dann verschiedene Abstufungen. Also das sind ganz oft Franchise-Nehmer zum Beispiel. Also wir haben zum Beispiel, einer von unseren Franchise-Nehmern ist in Spanien die Agentur Effe, die eben Euractiv rausbringt in Spanien. Dann gibt es dann eben auch noch Franchise-Nehmer in Polen zum Beispiel. Die sind dann aber nicht so stark integriert. Das heißt, da ist es eher so, man kann sich vorstellen wie eine Plattform, die alle unsere Inhalte übersetzen dürfen, aber sie müssen auch nicht. Wo das dann bei uns in Deutschland und in Frankreich schon ein bisschen anders ist, weil wir sind da viel tiefer integriert. Wir nehmen auch täglich an Redaktionssitzungen in Brüssel teil, da werden wir zugeschalten. Das heißt, da ist der Integrationsgrad einfach nochmal ein bisschen stärker als jetzt bei den anderen Mitgliedstaaten.
Was ist denn Ihr Publikum? An wen richten Sie sich? Sind das Politikspezialisten, an die Sie sich richten? Oder gucken Sie auch auf so eine breite Masse von Menschen, die sich für Europa interessieren sollen?
Ja, also beides. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir uns vor allem auf die Spezialisten richten. Das heißt, unsere Kernleserschaft ist ja in Brüssel. Es sind vor allem Leute, die mit der EU direkt zu tun haben. Ein bisschen verstehen wir uns selbst auch aus dem Auftrag heraus, da die Verständigung zwischen Zivilgesellschaft, Unternehmen und Politik zu vereinfachen, um da eben die verschiedenen Blickwinkel auf die Geschehnisse, die gerade in Brüssel vor sich gehen, da auch zu gewährleisten.
Sie haben es gerade eben schon gesagt, Sie gucken durch die europäische Brille dann auf deutsche Themen oder auf französische Themen, aber Sie gucken eben auch auf Themen, bereiten die auf Englisch irgendwas, was in Deutschland wichtig ist, oder ich lese ziemlich oft auch die französische Seite von Euractiv. Französische Themen, die werden erklärt für andere Mitgliedstaaten oder für Menschen in anderen Mitgliedstaaten. Wo liegt denn da das große Interesse, gerade so, wenn Sie mal die Abrufzahlen von Artikeln anschauen? Was sind denn die Themen, die tatsächlich interessieren?
Das ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Es kommt ganz drauf an. Ich würde sagen, generell gibt es zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist natürlich, wir sind das einzige Medium, das jetzt über Policy berichtet, also wirklich, wo positioniert sich Deutschland zum Beispiel jetzt, weiß nicht, Heizungsgesetz oder sowas. Heizungsgesetz, interessanterweise waren die Leute total interessiert dran. Das war regelmäßig in den Top 5 unserer Artikel jede Woche drin, wenn wir drüber geschrieben hatten. Also sowas kann es sein, aber es sind dann eben auch natürlich sehr politische Sachen, weil man halt gerade im englischsprachigen Raum oder auch im französischsprachigen oder in den anderen Staaten halt sehr viel weniger Expertise hat, als wir das jetzt haben, die mit 7 Journalisten hier in Berlin sitzen und natürlich da mittendrin sind, auch im politischen Berlin. Und da dann halt wirklich aufarbeiten, was bedeutet das eigentlich, was da gerade passiert. Also kann wirklich alles Mögliche sein. Es ist oft sehr schwer vorherzusagen auch. Was anderes, was gut gegangen ist zum Beispiel, sind die Sachen, die jetzt mit der AfD passiert sind, so in den letzten Wochen, die ja dann von der europäischen Fraktion ausgeschlossen wurden. Da waren wir recht vorne mit dabei bei der Berichterstattung. Ich glaube, im englischen Sprachraum auch eine von den ersten oder die ersten, die darüber berichtet haben. Das heißt, da ist dann natürlich auch sehr viel Mehrwert da für andere EU-Mitgliedstaaten oder deren Leserschaft.
Das stelle ich mir auch tatsächlich als interessante und große Herausforderung vor. Also wie man da Interesse schafft. Also warum sollte sich jemand in Ungarn ja nun stärker für das deutsche Heizungsgesetz interessieren? Also was sind da die größten Herausforderungen für Sie, wenn Sie sowas angehen?
Ja, es kommt eben auf die Audiences drauf an, die man versucht zu bedienen. Einerseits eben so diese Brüsseler Blase sozusagen, kann man da sagen, wo das dann vor allem Leute sind, die im politischen Geschehen selbst drin sind, sei es jetzt als NGOs, als Lobbyisten oder eben selbst als Politiker. Und da ist es dann so, dass, sagen wir mal, Heizungsgesetz, wenn Ungarn jetzt versuchen würde, was Ähnliches zu machen, dann ist es für sie natürlich durchaus interessant. Und wenn man dann der Einzige ist, der darüber schreibt, dann ist es natürlich so, dass es auf einmal, okay, das passiert da in Deutschland, wo können wir uns da eigentlich positionieren, könnte das für uns vielleicht auch wichtig werden? Oder ist es vielleicht der Vorläufer von was Deutschland dann auf EU-Ebene durchbringen will, wo wir uns jetzt schon dagegen positionieren sollten? So wäre das in dem Bereich. Und das andere mit der AfD zum Beispiel ist dann wirklich eher eine breitere Audience gerichtet, wo es eben dann nicht so spezifisch ist, auch wirklich die Leute, die im Politikbetrieb gewissermaßen eingebunden sind.
Lassen Sie uns mal auf die Europawahlen schauen, die ja jetzt anstehen. Wie gehen Sie da an die Berichterstattung ran? Versuchen Sie oder schaffen Sie es tatsächlich paneuropäisch zu berichten, sodass man als Europäer den Überblick kommt? Weil das, was wir hier ja in Deutschland oder auch in Frankreich, in anderen Ländern erleben, ist ja, dass der Wahlkampf doch eher auf einer Art nationalen Ebene geführt wird.
Ja, also ich finde, das ist ein Punkt, der sehr schwierig ist. Ich meine, das sieht man ja ganz gut ja auch im deutschen Wahlkampf, wenn wir uns den mal ansehen. Eine der Personen, die am renommiertesten ist in Brüssel, die wirklich in Brüssel, in den Institutionen, im gesamten Politikbetrieb alle kennen, ist Terry Reintke. Die kennt natürlich dann in Deutschland niemand, obwohl sie ja Deutsche ist. Also die ist ja jetzt erst wirklich, durch dass sie Spitzenkandidatin war, hat sie natürlich mehr Medienaufmerksamkeit bekommen. Aber ich glaube, es war der Tagesspiegel, wenn ich mich nicht täusche, die mal geschrieben haben, einen Tag mit der unbekanntesten Spitzenkandidatin in Bezug auf sie, die aber dann in Brüssel natürlich wieder voll bekannt ist. Und da ist eben so ein bisschen das Problem, das ich halt sehe, wo es wirklich so ein bisschen voneinander entkoppelt ist. Dann natürlich auch wieder in die andere Richtung. Jemand wie Strack-Zimmermann beispielsweise, die in Deutschland ja schon einen sehr hohen Bekanntheitsstatus hat. Den kannte niemand in Brüssel. Die haben alle gesagt, wer ist diese Frau und warum schicken die so eine Unbekannte ins Rennen? Dann musste man halt mal rangehen, wir als deutsches Korrespondentenbüro, und sagen, okay, deswegen ist diese Person wichtig und das hat die schon gemacht in Deutschland. Also das ist halt, da ist die Kommunikation einfach zwischen diesen verschiedenen Medienblasen halt einfach noch nicht so stark vorhanden. Und leider, das muss man auch dazu sagen, habe ich auch das Gefühl, dass es schlechter wird und nicht besser. Wenn man sich nämlich den Wahlkampf 2019 ansieht zum Beispiel, da hatte man ja noch, ich glaube, es war sogar ARD, wo eine Debatte übertragen worden ist, damals von dem Spitzenkandidaten Weber und Timmermans. Ich glaube, 20.15 Uhr, beste Zeit, wo man versucht, irgendwie diese europäischen Kandidaten mehr einzubetten in den nationalen Kontext. Es wird weniger, habe ich das Gefühl sogar.
Was müsste passieren, damit stärker sowas wie eine europäische Medienöffentlichkeit entstehen kann? Haben Sie da Visionen? Haben Sie da Ideen?
Ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche Problemfelder, die man halt angehen müsste. Also einerseits wäre das zum Beispiel auf institutioneller Ebene jetzt, wie, schon allein wie die EU funktioniert, ist halt einfach so, dass es nicht einfach ist, darüber zu berichten. Es gibt zum Beispiel keine Regierung, es gibt keine Regierungsmehrheit im Parlament, keine fixe Mehrheit im Generellen. Es sind nur lose Zusammenschlüsse, die je nach Gesetz sich wieder ändern. Und da ist es halt schwierig, dann einfach mal den Lesern zu erklären, wer ist jetzt eigentlich dafür und wer dagegen und warum. Und dann gibt es natürlich noch die nationalen Unterschiede, wo es ja sein kann, wie es ganz oft der Fall ist auch, dass die FDP zum Beispiel gegen etwas ist, wo ihre Fraktion im EU-Parlament eigentlich dafür stimmt und es teilweise sogar vorangetrieben hat. Und das ist halt dann wahnsinnig schwierig, das wirklich zu erklären. Was es da brauchen würde, wäre wirklich eine stärkere Fraktionsdisziplin auch auf EU-Ebene, wo die Parteien europäischer werden. Was tragisch ist dabei, ist, es wird ja immer wieder versucht. Wenn Sie sich zum Beispiel ansehen, als Ursula von der Leyen 2019 gewählt wurde, hat sie in ihrer Ansprache gesagt, eins von ihren Prioritäten wird es sein, dass es eine EU-Wahlrechtsreform gibt, wo transnationale Listen eingeführt werden, wo das Spitzenkandidatensystem verpflichtend wird. Und all das ist halt leider in der Zwischenzeit nicht passiert. Also transnationale Listen, auch verbindliche Spitzenkandidatensysteme, weil man weiß ja nicht, wen man jetzt wirklich bekommt. Jetzt kandidiert von der Leyen, aber in Wirklichkeit sind es halt die Mitgliedstaaten, Macron, Scholz und so weiter, die im Sessel sitzen und bestimmen, wer wirklich Kommissionspräsident wird. Es sind ja nicht die Wähler. Und diese Probleme müsste man eben mal lösen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch ein Problem bei den Medien. Medienlandschaften sind halt sehr langsam in der Entwicklung, sind sehr tief verankert, auch im nationalen Kontext, über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte gewachsen. Da ist es natürlich sehr schwierig, da irgendwo dann wirklich was Paneuropäisches reinzubringen. Ich meine, teilweise gelingt es dann mit sowas wie Arte, was ja schon irgendwie deutsch-französisch ist. Aber es ist schon sehr schwierig, da wirklich dann, glaube ich, was Gesamteuropäisches dann auch zu machen, wo wirklich die gesamte europäische Bevölkerung auch angesprochen wird und das garantiert wird, was für eine Medienöffentlichkeit hier wichtig ist, dass die Bevölkerung über denselben Wissensstand verfügt, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg davon.
Aber könnte denn so ein Projekt, ein gemeinsames EU-Programm, gemeinsame Plattform in Rundfunk, Fernsehen oder eben auch online, Ihrer Meinung nach das Interesse der Menschen an der EU noch mehr fördern?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass das mehr fördern würde. Also ich glaube, es gibt so ein gewisses Missverhältnis da in dem Bereich, weil ich glaube schon, dass die meisten Leute, und das sieht man ja auch, wenn man sich die Umfragen mit Eurobarometer oder so weiter sowas ansieht, das Gefühl haben, dass die Europäische Union immer wichtiger wird. Also ich glaube, das sieht man ja auch bei Sachen wie dem Ukraine-Krieg zum Beispiel oder diesen Geschichten. Da war natürlich Ursula von der Leyen, die Kommission, auch in der Berichterstattung, in der Tagesschau oder sonst auch in anderen Leitmedien, ja wirklich immer ganz vorne mit dabei. Also man bekommt ja auch irgendwo den Raum. Ich glaube, es ist dann nur schwierig eben, weil es halt trotzdem alles im nationalen Kontext stattfindet. Das heißt, das, was da passiert, wenn man über die Europäische Kommission, sei es jetzt in der Tagesschau zum Beispiel, spricht, dann ist es halt immer in Bezug auf dem, was halt gerade in Deutschland passiert und eben nicht so in Bezug auf das, was es für Gesamteuropa bedeutet. Und ich glaube, das wäre interessant, wenn man das vielleicht mehr betonen könnte in gewissen Medienformaten. Ich meine, Sie haben es ja gerade angesprochen, aber sowas, denke ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert.
Zumal die Medienöffentlichkeit ja noch weiter sich atomisiert. Die Jüngeren informieren sich auf TikTok heute über politische Zusammenhänge und pflegen da ihre ganz eigenen Blasen. Das ist ja auch eine weitere Herausforderung für so eine paneuropäische Berichterstattung.
Ganz genau. Also ich habe ja vorher, glaube ich, kurz erwähnt, dass für mich Medienöffentlichkeit auch bedeutet, dass die Gesamtbevölkerung sozusagen auf einem gewissen gemeinsamen Wissensstand ist. Und das ist ja schon im nationalen Kontext inzwischen eine Herausforderung, weil man eben, wie Sie gesagt haben, viele ihre Informationen nur mehr über TikTok bekommen oder über andere Plattformen. Und es gibt da ja wirklich diese Blasen, die sich immer weiter ausdifferenzieren. Und da ist natürlich die große Frage, wie man dagegen vorgehen kann. Das ist natürlich dann nicht rein ein europäisches Problem der europäischen Medienöffentlichkeit, aber das spielt natürlich dann auch mit rein. Und ich glaube, was jetzt gerade passiert, eben, wenn man das auch so aufschlüsseln will, es gibt ja diese Blase schon von den Leuten, die an der EU interessiert sind. Es sind ja auch unsere Leser im Grunde. Die werden auch mehr, die werden auch größer. Also man sieht auch bei unseren Klickzahlen, die gehen seit Jahren kontinuierlich immer weiter nach oben. Das heißt, das Interesse wächst auf jeden Fall. Aber es ist eben auch nur in gewissen Blasen drin und hat eben nicht diese Breitenwirkung, die wahrscheinlich für die Bedeutung der Europäischen Union und der Themen, die dort behandelt werden, angemessen wäre.
Sie sagen, es wird besser, Sie haben bessere Klickzahlen, aber es ist trotzdem schwierig, wenn ich das so richtig raushöre von dem, was Sie vorher gesagt haben. Was bewegt Sie persönlich da auch immer wieder zu sagen, okay, wir halten die europäische Fahne publizistisch hoch? Was motiviert Sie da?
Das kommt natürlich immer auch aus der persönlichen Biografie irgendwie heraus. Ich war immer Teil von dieser Blase, die ich gerade angesprochen habe, wo man sich für Europa interessiert hat. Für mich war der europäische Wahlkampf zum Beispiel immer wichtiger als die nationalen Wahlen. Ich glaube, ich bin da sehr europäisch gepolt. Für mich war die Hauptstadt immer Brüssel. Also schon seit ich mein Abitur abgeschlossen habe oder sowas. Also da bin ich, glaube ich, schon an sich sehr europäisch gepolt, was das anbelangt. Von dem her, ich würde sogar sagen, dass das fast schon ein bisschen europäischer Patriotismus mit dabei ist. Da fällt es einem dann leicht, dann da in der Früh aufzustehen und sich zu denken, so, jetzt arbeiten wir nochmal in die Richtung weiter.
Vielen Dank, Oliver Nojan, Chefredakteur der deutschen Abteilung von Euraktiv. Und schöne Grüße nach Berlin. Danke Ihnen.
Medien, cross und quer, der Podcast.